ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
6 Tage und 5 Nächte sind wir eben in einem abgeschlossenen, dunklen Studio gewesen, ohne Kontakt zur Außenwelt natürlich, aber eben auch ohne Licht. Also das heißt, es war stockfinster. Und wie ich habe da mit 7 anderen Menschen zusammen gewohnt, von denen ich auch nur teilweise wusste, wer dabei ist oder nicht. Also es war quasi eine Herausforderung, die ich nicht missen möchte. Also ich war so glücklich und ich war auch einfach glücklich, dass ich 6 Tage kein Handy hatte.
Das hier ist die Hörbar Rust, eine Radiosendung und ein Podcast. Jede Woche sitzt mir eine interessante Persönlichkeit gegenüber und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Schieben wir ultrakonservative Strömungen und Backlashes mal zur Seite und betrachten unsere Gesellschaft, dann lässt sich doch feststellen, sie ist vielschichtig und von Vielfalt geprägt. Auch wenn es hier und da noch oder wieder wackelt. Zu dieser Vielschichtigkeit trugen zahllose queere Personen bei, die Gespräche führten, Filme drehten, aufklärten, erklärten, die sich verletzen, aber nicht entmutigen ließen. Heute ist Queersein weitestgehend akzeptiert. Arbeiten wir daran, dass es so bleibt. Unser heutiger Gast, der 1978 in Gießen geborene Jochen Schropp, ist einer derjenigen, die Diversität ganz selbstverständlich vorleben. Im Alltag, in seiner Arbeit als Moderator oder Schauspieler. Aber auch er kann sich nur zu gut daran erinnern, wie furchtbar es sich anfühlte, als schwuler Junge drangsaliert zu werden. Mit 15 absolvierte er ein Praktikum beim ZDF, machte erste Schauspielerfahrungen, Theater, Film, Fernsehen und schließlich auch Moderation. Seit vielen Jahren beispielsweise bei Promi Big Brother, einem der erfolgreichsten deutschen Reality-TV-Formate. Sprechen wir doch mit Jochen mal über Reality, aber sicherlich auch über Music.
Dreams are my reality. Hast du Gott sei Dank nicht mitgebracht.
Nee, aber tatsächlich hatte ich einen Song auf meiner Liste. Hallo Bettina.
Hallo Jochen.
Ja, und zwar Stay von Pierre Cousseau und Bonnie Bianco. Es gab nämlich mal so einen Mehrteiler, der hieß Cinderella 87. Das war quasi die Aschenbrödel-Geschichte nochmal so neu erzählt in den 80ern. Und Pierre Cousseau, der ja auch bei La Boom mitgespielt hat, Dreams are my reality,
also
ist auch von
entschuldige
La Boom.
Bitte,
jetzt
so,
bin ich
so,
ja schon
so
wieder,
dieses,
sorry, dieses Nerdwissen auf einmal.
Nein, aber ja wirklich Pierre was?
Was? Du weißt nicht, wer Pierre Cousseau ist?
Cousseau, nein.
Warst du nicht in Pierre Cousseau verknallt in den 80ern? Wo warst du?
Also nein.
Vielleicht warst du auch einfach kein schwuler Junge. Also ich war in Pierre Cousseau verknallt.
Gut, vielleicht
ich hatte den Bravo-Starschnitt.
Bei mir war es eher so, aber du willst ja die Geschichte erzählen. Behältst du den Faden?
Ja, ich mochte einfach damals diesen Dreiteiler und fand den ganz, ganz toll. Und Bonnie Bianco und Pierre Cousseau sind da eben dieses Liebespaar. Pierre Cousseau war eben ein Riesenstar, ein französischer Riesenstar, neben Sophie Marceau eben auch in den 80ern. Und die singen ein Lied und das heißt Stay. Und da das eben meine Teenagerzeit so geprägt hat, oder meine Teenagerzeit, ich war da 8 oder 9, hätte ich fast dieses Lied mitgebracht und musste eben auch an Dreams are my reality denken. So,
oh Gott,
konnte noch irgendjemand folgen?
Ja,
sind
ja,
sie noch da?
Sie sind noch da und sie sind dankbar. Ich höre, dass gerade 400.000 Hörerinnen und Hörer auf die Knie gefallen sind.
Und sich dran erinnern, wie schön das damals
ja,
war.
Ja, aber auch wie schön, wenn der Song dann vorbei war.
Okay, ja gut, das kann auch sein.
Und nein, wirklich über Geschmack lässt sich nicht streiten. Und Musikgeschmack ist höchst individuell. Und eigentlich sollte es verboten sein, sich über den Musikgeschmack eines anderen Menschen lustig zu machen, weil es wirklich was sehr Persönliches ist. Und das kommt ja dann auch, genau so ist es dann nämlich, dass Leute ganz bestimmte Songs nur hören, wenn sie dann alleine sind oder im Auto sitzen oder, oder mit den Kopfhörern durch die Welt laufen. Das würde ich sehr, sehr gerne. Ich würde diese App gerne entwickeln. Kommt irgendwann, furchtbar. Dass man hört, wie diese ganzen coolen Leute, die einem in der U-Bahn begegnen
oder
im Park
ja.
oder so und die dann so gucken und man denkt, ja, die hören sich jetzt gerade was über Heidegger an oder Sartre oder irgendeine Politik und dann hören die Dreams are my reality ja. oder I go to Rio oder auch Copacabana, was der Alternativsong gewesen wäre, ich sag's gleich, aber ja. Ich habe mich für Rio entschieden. Ja, also im Grunde bekommen Sie jetzt in diesen ersten Minuten schon einen Vorgeschmack darauf, wie es hier wahrscheinlich auch die nächsten vielen, vielen Minuten ablaufen wird.
Mhm.
Jochen und ich, wir müssen uns nicht warm machen und erstmal so, aha, und wer sind Sie? Weil wir uns schon kennen. Wir sind nämlich befreundet und haben uns das letzte Mal gesehen bei einem Frühstück, aber nicht, weil wir die Nacht zusammen verbracht haben.
Du wolltest, aber ich habe Nein gesagt. Ja.
Ich habe mir extra einen Bart wachsen lassen.
Genau. Ah.
Ja, hat alles nichts gebracht. Gut, nein, wir fanden uns in einem Hotel wieder, was wiederum nichts damit zu tun hat, dass du oder ich als Escort gearbeitet hätten, sondern wir haben dort übernachtet.
Was weißt du denn, was ich am Abend davor gemacht habe?
Weil du es mir gesagt
hast. Ach so.
Und das war höchst interessant, ohne dass ich irgendwas darüber weiß. Du warst nämlich Teilnehmer eines Projekts, eines Amazon-Experiments, eines Formats, das es, glaube ich, schon in anderen Ländern gibt. Jetzt war Deutschland dran. Und du hast mir erzählt, das war, glaube ich, der letzte Tag, bevor du abgetaucht bist, bevor es losging. Sag das doch bitte nochmal, worum es, was das für ein Format war.
Ja, also die Sendung hieß oder heißt Licht aus, gibt es bei Prime Video zu sehen. Und wir sind sechs Tage und fünf Nächte sind wir eben in einem abgeschlossenen, dunklen Studio gewesen. Ohne Kontakt zur Außenwelt natürlich, aber eben auch ohne Licht. Also das heißt, es war stockfinster. Und wie ich habe da mit sieben anderen Menschen zusammen gewohnt, von denen ich auch nur teilweise wusste, wer dabei ist oder nicht. Also es war quasi Big Brother im Dunkeln, aber ohne Verzicht, außer dass man eben kein Licht gesehen
hat. Verzicht, na gut.
Nein, aber bei Big Brother ist es ja dann auch immer so, ne, dann kriegen die Zigaretten abgenommen. Und gut, rauchen darfst du natürlich im Dunkeln auch nicht, weil das ist ja eine Lichtquelle, macht auch Sinn. Aber man hat manchmal Schlafentzug oder wie auch immer, das war alles nicht der Fall. Wir wurden sehr gut behandelt. Aber es war trotzdem eine Herausforderung, die ich nicht missen möchte.
Es geht gar nicht darum, dieses Format jetzt hier zu bewerben. Ja. Nichtsdestotrotz würde ich gerne noch ein paar Fragen dazu stellen,
gerne,
weil ich es sehr, sehr interessant finde. Auch für deine persönliche Entwicklung möglicherweise.
Mhm. Was?
Also ist es bestimmt. Ich weiß nur, dass ich die ganze Zeit vor dir saß und immer nur sagte, oh Gott, und wie fürchterlich, und ich könnte das nicht, weil ich Klaustrophobikerin bin. Ich habe das irgendwie im Großen und Ganzen ganz gut im Griff, aber so die Vorstellung, eingeschlossen zu sein. Und dazu gehört auch Dunkelheit, denn ich habe damals mal so im Rahmen meines Studiums gab es sowas, das hieß dann auch Unsichtbar, oder es gab so verschiedene Projekte von Blindenwerkstätten und Vereinen, um nachzuempfinden, was Blindsein bedeutet und um aber auch die Erfahrung zu machen, wie sehr sich alle anderen Sinne ausprägen und sozusagen einspringen, und plötzlich riechst du intensiver, du fühlst intensiver, dein Tastsinn. Das ist also alles extrem interessant gewesen, nur ich habe gemerkt, ich konnte das gar nicht. Es war wirklich so, dass ich keine Luft mehr gekriegt habe, ich musste da raus. Deswegen saß ich so vor dir und dachte nur, ich bewundere dich, dass du da mit dieser Unvoreingenommenheit und auch dieser Abenteuerlust daran gegangen bist. Diese Ängste sind dir offenbar fremd.
Naja, ich habe mir schon viele Gedanken darüber gemacht, ob ich das machen will oder nicht. So, und habe mit vielen Menschen darüber gesprochen, und im Endeffekt haben fast all meine Freunde und Freundinnen gesagt, so, aber du liebst doch eigentlich sowas, ja? Du liebst doch, solche Sachen auszuprobieren. Und ich muss wirklich sagen, dass das ein Teil meines Jobs ist, den ich extrem liebe und schätze, dass ich eben unterschiedliche Sachen ausprobieren kann, ob das jetzt irgendwie das große Backen ist oder ob das eben dann in der Dunkelheit leben ist. Ich fand das spannend und es hat mich wirklich, ich war so glücklich, und ich war auch einfach glücklich, dass ich sechs Tage kein Handy hatte, dass ich keine Termine hatte.
Oh, noch nicht, pass auf, wir machen das jetzt als Teaser,
okay,
wir machen jetzt Musik und danach musst du erzählen, was es aus einem Menschen oder zumindest was es aus dir gemacht hat, was für Gedanken sich eingestellt haben. Das finde ich hochinteressant, denn das ist unsere Welt. Wir hören die ganze Zeit, aber was vielleicht noch sehr, sehr viel präsenter ist, ist dieses Sehen. Mhm. Dass selbst der Podcast, von dem ich immer so dachte, oh, wie schön, dass da so ein Baby auf die Welt gekommen ist, in dieser ganzen Multimedia, Social Media Welt, und plötzlich ist der Podcast da und es geht nur um Stimmen und es geht nur ums Zuhören. Zack, weiß ich nicht, wie viel, 80% aller Podcasts sind inzwischen auch schon visuell wahrscheinlich, weiß ich nicht. Habe ich mir jetzt ausgedacht, 80%, aber immer mehr, ne? Mhm. Auch wir werden gefragt, wollt ihr das jetzt nicht mal mit einer Kamera machen und so? Ist ein anderer Schnack, wenn da jetzt noch die visuelle Ebene kommt. So, Wilson Phillips hast du mitgebracht. Warum lachst du?
Ach, weil dieses Lied natürlich, also ich glaube, für viele Leute bedeutet dieses Lied sehr viel, weil sie damit irgendwie Erinnerungen verbinden, ganz besonders in den Staaten. Da bin ich tatsächlich das erste Mal, glaube ich, mit 10 auf Wilson Phillips gestoßen. Das war auch eine meiner ersten CDs, die ich mir gekauft habe. Aber International wurde dieses Lied bekannt mit dem Film Bridesmaids. Da geht es nämlich auch um eine Hochzeit. Personen meines Alters, also Mitte 40, die eben dieses Lied damals auch total gefeiert haben. Und auf dieser Hochzeit tritt dann am Ende vor dem Abspann Wilson Phillips auf und alle drehen komplett durch.
Haben wir darüber gesprochen, was dieser Song mit dir macht?
Der macht mich total glücklich.
Gut,
also
reicht.
Ja. Was macht er mit dir, Bettina? Haben wir den jetzt eigentlich ausgespielt gehört oder auch abgebrochen
also
quasi?
Wir, so wie jetzt nein. Hier in der Aufnahme, wir sitzen jetzt hier im Studio, das ist eine Produktion und wir springen so ein bisschen,
okay,
weil wir in Zeitnot sind,
ja,
liebe
verstehe.
Hörerinnen und Hörer. Ich ziehe sie jetzt, weil mein Gast mich dazu zwingt, mal hinter die Kulissen, wir sitzen in meinem Studio. Ich sehe aus, oben hui, unten pfui. Ich habe einen super 1A, tollen beigebraunen Feinkorb. Anzug an.
Du siehst aus wie British Royalty.
Sehe ich wirklich?
Ja.
Bis zur unteren Wade.
Ja.
Und dann ist es eher so.
Nö, dann ist es Tänzerin beim Aufwärmen. Also auch ganz in Ordnung.
Oh, wirklich?
Natürlich. Also wenn jetzt diese Schlappen nicht wären, könnte man denken, du machst bei Flashdance mit. Nur halt in der beigen Version.
Okay, gut, weil ich diese
Stulpen
habe.
Ja.
Genau. Weil ich Stulpen trage, ja, also auch stilvoll. Ja,
ja, du bist immer stilvoll,
so,
Bettina.
Danke, schön. Und die Songs, die spielen wir an, damit unser Gast in diesem Fall in die Stimmung kommt und denkt, oh toll, ich war 12, ich war 16, ich war 8. Und dann gehen wir aber ganz knallhart raus und reden weiter. So läuft es hier manchmal ab.
Ja.
Gut, aber ich habe den Faden nicht verloren. Das wird mit Sicherheit nachher passieren, aber jetzt noch nicht. Und ich würde mir gerne von dir erzählen lassen, wie es dann ablief. Also ihr seid dann, ihr habt euch versammelt, wurdet ihr irgendwie so abgetastet, sodass niemand eine Taschenlampe mit reinschmuggeln durfte oder sonst irgendwas oder Streichhölzer?
Naja, also im Endeffekt hast du ja überall Kameras, also
ja,
das hätte ja jeder
stimmt.
gesehen. Aber es war tatsächlich so, dass wir eine Reisetasche von der Produktion bekommen haben und die Sachen wurden dann umgepackt.
Ah, ja,
und da
okay.
wurde jetzt nicht mein Pulli aufgemacht und geguckt, ob da irgendwas drin ist, aber es wurde trotzdem jedes Teil rausgenommen und umgepackt und da war jemand dabei.
Okay.
Wir wussten nicht voneinander, wer da alles noch reingeht und dann ging es plötzlich los. Ich meine, ich habe da wirklich Wochen drauf hingefiebert und auf einmal ist es soweit. Das kennt ja jeder von irgendeinem Ereignis. Und dann stehst du da, Steven Gätjen hat das moderiert und dann sagte halt so, dann wünsche ich dir viel Glück, ich werde euch beobachten, ne? Ich mag Steven wahnsinnig gerne,
ich
toller
auch.
Kollege.
Super Typ.
Und dann hat er gesagt, gut, dann zählen wir jetzt runter. Und dann ging es, ich so, wie, du bist jetzt schon weg, was, hä? Und dann wurde runtergezählt, 10, 9, 8 und dann war es stockdunkel. Und dann bin ich da reingegangen und dann waren bereits die ersten zwei Mitbewohnerinnen und Mitbewohner da drin. Und dann wurde ich durch die Räumlichkeiten geführt und war mitten im Experiment.
Abgefahren. Wie viele wart ihr? 8? Hast du gesagt?
Ja.
8 Leute, die sich vorher teilweise nicht kannten. Ihr wusstet auch teilweise nicht oder hauptsächlich nicht voneinander, dass
genau.
ihr da reinkommt. Naja gut, dann stellt man sich vor und wahrscheinlich ist nach dieser Vorstellung dann schon so, ach du, ich kenne dich als Moderator und ich höre deine Musik so. Das waren wahrscheinlich alles prominente Menschen.
Genau, mehr oder weniger prominente Menschen und ich glaube, was für mich ganz besonders wichtig war, war es eben eine Bezugsperson zu haben. Die habe ich in Nega Amiri gefunden, das ist eine Stand-Up-Comedian und wir haben uns gleich sofort gut verstanden und waren wirklich wie Bruder und Schwester. Also wir haben alles zusammen gemacht. Man muss sagen, die Sendung hat 6 Folgen, insgesamt sind es 3 Stunden, die quasi alles zusammengefasst haben, ganz viele dieser tiefsinnigen Gespräche, die man dann auch geführt hat und die führt man relativ schnell, weil man ja beim Gegenüber jetzt nicht auf irgendwelche Reaktionen wartet oder auch nicht sieht, wie
das
man
ist, stimmt.
von
ja,
der
natürlich.
Mimik bewertet wird und deswegen geht es relativ schnell in die Tiefe. Ich meine, wir haben da gekuschelt und da zusammengesessen, ich glaube, hätte ich die Person gesehen, wäre ich viel vorsichtiger gewesen.
Um nicht, jetzt kommt mein Lieblingswort, übergriffig zu sein, oder warum?
Ich fand mich, also ich muss sagen, ich habe noch nie ein Projekt gemacht, wo ich so viel positive Resonanz bekommen habe von Zuschauenden, aber ich habe mich richtig geschämt, als ich mir das angeguckt habe, weil ich bin ja so ein Drücker und habe halt jeden immer gleich gedrückt und jetzt kannte ich die Personen teilweise schon, ja, aber Küsschen hier, Küsschen da, ich fand mich wahnsinnig
übergriffig. Vor allen Dingen weiß man ja gar nicht, wohin man küsst, wenn es dunkel ist.
Naja, also.
Naja, gut. Also ja, also wenn man sich umarmt schon, aber ja, wenn man jetzt mal einfach so im Vorbeigehen und es gab dann so
Wir haben auch Regeln bekommen vorher. Also da stand auch vorher, wie man sich zu verhalten hat, weil man natürlich gerne mal vielleicht
anfasst.
Falsch anfasst. Ja.
Und das sind dann so hochsensible Kameras gewesen, mit denen man das dann sehen konnte als Schauspieler.
Infrarot.
Ach so, okay. Genau. Also das reichte dann auch, um sich das anzusehen. Das war jetzt nicht irgendwie komisch. Ihr habt dann so Augen wie ein Reh vom Scheinwerfer. Muss man sich das so vorstellen?
Genau. Wir sind dann sozusagen schwarz-weiß oder so
ein bisschen grünlich.
Aber das hat, ich glaube, dadurch, dass die Folgen relativ kurz sind und zwischendrin natürlich Steven, der hatte auch noch eine Psychologin an seiner Seite, da war es natürlich farbig. Es gab ja auch aufgezeichnete Interviews von uns vorher. Also das hat jetzt irgendwie gar nicht gestört.
Was war das Unangenehmste in einer Zeit ohne Visualität?
Ich fand eigentlich gar nichts unangenehm. Also unangenehm war es vielleicht das erste Mal zusammen in einem Raum zu schlafen, aber auch da hat man sich, also das Bett war wie so eine Pizza und jeder hatte so sein Pizzastück. Man hat sich wahnsinnig geborgen und aufgehoben gefühlt und dass man eben nichts gesehen hat, fokussiert dich auf das Wesentliche und du wirst nicht ständig abgelenkt. Also du hast zum Beispiel eine wahnsinnig schöne Pflanze hinter dir. Ich rede mit dir, sehe aber die Pflanze und denke irgendwie, ach, ich brauche auch mal wieder eine Pflanze zu Hause oder sowas. Also du wirst ja ständig visuell abgelenkt und das passiert in der Dunkelheit eben nicht.
Sorry, ich habe jetzt nicht zugehört. Was hast du gesagt? Sag mal, wenn so viele Menschen als Pizza auf so einem Pizzabett, trifft man sich in der Mitte dann mit den Köpfen oder mit den Füßen?
Das wären die Köpfe gewesen, aber in der Mitte war quasi eine Erhöhung wie so ein Podest und deswegen waren wir voneinander abgetrennt.
Dann doch ein bisschen.
Ja, nein, da gab's natürlich auch so kleine Trennwände zwischen uns und so, damit man eben nicht im Dunkeln aufeinander rollt oder so.
Und hast du, das muss ich jetzt fragen, ich weiß nicht warum, es ist eigentlich gar nicht meine Art, sowas zu fragen, wirklich nicht. Alle 100 Sendungen frage ich mal.
Bin ich gespannt.
Ja, nee, ich schaff's nicht.
Jetzt sag's bitte, komm, das geht nicht.
Es gibt Menschen, die können nicht eine Woche irgendwo sein, ohne zu masturbieren.
Okay.
Hast du was gehört?
Nee. Und was? Ich muss auch sagen, das war für mich überhaupt kein Problem. Aber, wenn wir jetzt schon beim Thema sind, ich war froh, dass ich unter meinem Schlafanzug eine enge Unterhose anhatte, weil man wacht ja auch irgendwann auf und muss auf Toilette.
Ach so.
Aber ja, weiß nicht, ob das was mit der Prostata zu tun hat. Gut, ich bin gespannt, ob es drin bleibt, Bettina, dieses Gespräch. Aber ja, es ist eine berechtigte Frage.
Ich bin gespannt, ob es drin bleibt, habe ich zuerst gar nicht verstanden. Wir schneiden sowas nicht raus.
Ach so. Ja gut, man weiß ja nicht, was hier alles passiert.
Okay. Okay, gut. Und was war das Schönste?
Das Schönste war tatsächlich die Beziehung zu Negar, die nach wie vor eine ganz, ganz gute Freundin von mir ist.
Soll die mal kommen? Ist die?
Die ist wunderbar. Oh, ich glaube, ihr würdet euch sehr, sehr gut verstehen.
Hiermit ist sie eingeladen.
Ja. Und ja, wir haben einfach sehr viel, ne? Sie ist damals aus dem Iran geflohen. Die Geschichte hat sie mir erzählt. Ich habe ihr von meinem Coming-out erzählt. Wir sind beide spirituelle Menschen. Wir haben uns einfach sehr, sehr gut getan und und viel miteinander gelacht. Und das möchte ich nicht missen. Und dass man natürlich auch über seine Grenzen geht, denn wir hatten abends immer, oder am Nachmittag, frühen Abend, hatten wir immer irgendwelche Challenges, also irgendwelche Sachen, wo wir uns überwinden müssen in der Dunkelheit.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel wurden wir einmal auf ein Podest gezogen, wussten nicht, wie hoch das ist.
Oh.
5 Meter, 7 Meter, 10 Meter. Dann wurde runtergezählt, es gab einen Countdown und wir mussten uns rückwärts fallen lassen. Oh. Also wie das quasi damals in der Schule war, wo deine MitschülerInnen dich auffangen mussten und im Zweifel...
haben sie es nicht gemacht?
Haben sie es nicht gemacht, wenn sie dich nicht mochten? Aber haben sie ja immer gemacht eigentlich. Und wir sind halt in Schaumstoff gefallen, aber wir wussten halt nicht, ist da Wasser, ist da Schaumstoff? Negar beispielsweise hat tierische Angst gehabt. Also in ihr hat das was ganz Schlimmes getriggert und sie hat es aber durchgezogen und das lässt dich natürlich auch als Mensch wachsen. Also ich habe auf jeden Fall zum Schluss geweint, weil ich so dankbar war, dass ich das erfahren durfte. Vor Freude, vor Dankbarkeit.
Und man ist wahrscheinlich auch wirklich, ich glaube sowieso, dass man bei diesen Reality-Formaten, das soll nicht despektierlich klingen, aber dass man ist ja permanent mit anderen Menschen, mit sich selbst beschäftigt und mit der Ebene noch, dass andere einen sehen können. Und ich glaube, dieser Mix.
Das Geile ist ja, in der Dunkelheit also ich konnte mich ja total zurückziehen. Ich hätte mich ja einfach zurückziehen können oder hab mich auch zurückgezogen, dann meistens mir egal, bin irgendwo hingegangen und dann saßen wir da einfach und kein anderer konnte dich ja sehen. Klar, die Kameras können dich sehen.
Ja.
Aber das vergisst du. Das ist dir egal. Also wir sahen ja alle aus da und das war jetzt kein eitles Format.
So. Ja, das ist toll. Ja. Also letztendlich, ohne Schminke ist super, weil man hat das eh nicht gesehen im Dunkeln.
Ja, und wie gesagt, wir sind sehr gut aufgefangen worden von der Produktion und deswegen war das alles top.
Okay, ja. Danke, dass du das so ausführlich erzählt hast.
Ja, sorry. Hast ja gefragt.
Ich wollte das wissen.
Okay, ich habe da so ein bisschen Ironie raus.
Nein, wirklich nicht. Nein.
Spielen wir doch das nächste Lied.
Ja, und zwar Alanis Morissette, You Oughta Know. Ein zorniges, wütendes, gutes Lied einer starken Persönlichkeit, einer tollen Sängerin. Ja. Und wofür steht es in deinem Leben?
Ja, das war auch eine Zeit, ich habe ein Highschool-Jahr in Amerika gemacht und war eben als Teenager sehr oft in den Staaten und lustigerweise hat sich mein Musikgeschmack total verändert. Während ich früher noch so Grunge und Indie war, bin ich jetzt eher ein Popkind und brauche irgendwie fröhliche Musik und dieses Lied ist, glaube ich, so dieser Zorn, den man ja als präpubertärer Jugendlicher einfach damals gespürt hat.
I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother.
Reinhard May, das war echt ein schönes Gespräch. Anke Engelke, Bastian Pastewka, Anne Will, Henning Baum, Sepp Schellhorn, Jenny Erpenbeck, Petra Schmidt, Schaller, Armin Müller-Stahl. Sie können sich so, so viele Gespräche noch anhören, wenn Sie möchten. Vielleicht entdecken Sie diese Radiosendung oder diesen Podcast jetzt erst. Auf YouTube finden Sie eine ganze Reihe von Gesprächen in der ARD-Audiothek. Gespräche, die 2 Jahre lang dort im Archiv sind und auf der Radio 1 Homepage. Im Podcast-Archiv 1 Jahr lang die Gespräche. Und wenn Sie die hörbar abonnieren, dann flattern, fragen Sie mich nicht, wie das geht, aber dann ist in Ihrer Mediathek jede Woche ein neues Gespräch. Könntest du es erklären, Jochen Schropp, mein Gast, wie das geht? Könntest du das technisch erklären?
Wie was geht? Wie man einem Podcast folgt und dann automatisierte Benachrichtigungen bekommt. Aber ich möchte mal, sag mal, hast du das früher noch mit Kamera gemacht? Und ist dieses Gespräch mit Anke, wo du Jochen hießt, was ich immer wieder zugeschickt bekomme, ist das aus einer hörbar?
Stimmt, ja. Also es gab, viele Leute wissen das, weil es ist wirklich ziemlich viral gegangen. Aber wenn Sie es noch nicht kennen, gehen Sie mal auf YouTube und dann geben Sie mal ein, Anke Engelke hörbar Rust, glaube ich. Ne?
Und
das
Jochen.
Es ist die Geschichte meines Lebens.
Ja.
Es ist die Pointe meines Lebens. Ich will sie jetzt auch nicht nochmal erzählen,
nein.
Das geht nicht.
Gucken
aber,
Sie sich an.
Aber das war zum Beispiel, da haben wir noch im Hauptstadtstudio, es war vor Corona, da sind wir noch ins Hauptstadtstudio gegangen, herzliche Grüße in diese Richtung und trotzdem ist es hier schöner. Und hin und wieder, wenn so ganz große Gäste da waren, also bei denen man wusste, okay, das sollte man so, die liefern ab, auf jeden Fall, großer Name, da hat sich dann der RBB auch nicht lumpen lassen und jemand mit einer Kamera vorbeigeschickt. Und das war nun ausgerechnet dieser Moment, der eingefangen wurde, meine Geschichte, meine Lebensgeschichte, Ankes Brüste und mein Jochen.
Ja.
Stimmt, ja, ich habe gerade gedacht, wieso schicken Leute dir das? So abstrahiert ist das inzwischen.
Weil ich Jochen heiße.
Ja, jetzt habe ich's.
Okay, cool.
Jetzt habe ich's. Hatte ich dir eben eine Frage gestellt?
Nee.
Nein, noch nicht.
Du hast von Reinhard May angefangen und dann dachte ich, was kommt denn jetzt? Aber
gut, dann komm, dann machen wir es mal so, wie ich es immer mache.
Ja.
Wir gehen an den Anfang eines Lebens zurück, in dem Fall deines Lebens. 1978 begann es im November, im kalten Monat November, am 22. November in Lahn, Gießen.
Ja, steht irgendwie so auf dem Pass, aber eigentlich Gießen. Gießen an der Lahn.
Wie ist denn dieser oberhessische Dialekt, wenn du mir 2 Sätze gibst?
Unterschiedlich. Meine Oma hat tatsächlich platt gesprochen.
Wie hat sie, wenn sie jetzt gesagt hat...
They were sagen, gib mir doch mal den Tee daher. Das hört sich immer so, als wäre sie amerikanisch.
Ja. Noch einen Satz mehr. Das finde ich interessant, sowas zu hören.
Albertina, guck doch mal. Der Hund, der liegt da auf dem Boden.
Ja, oh Gott. Sams. Ja. Okay. Und die andere, und das ist der Dialekt deiner Großmutter. Und dein Vater hat wie gesprochen?
Mein Vater hat Hochdeutsch gesprochen, meine Mutter eigentlich auch. Die hat eine leichte hessische Einfärbung, aber mein Papa kam aus Franken.
Oh,
insofern,
ja.
Ich bin sehr, sehr gerne bei meiner Tante, die immer wieder gerne den Witz erzählt. Raucht dein Pferd? Nein, dann brennt dein Stall. Und dann trinkt sie ein Weißbier und lacht sich tot. Liebe Grüße an Margit. Ich liebe die Franken. Franken sind irgendwie gesellige, lustige, coole Menschen.
Toll. So, du bist aufgewachsen in, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Langgöns.
Ja.
2G.
Ja.
Das ist schon besonders. Das ist, wenn man auf so eine Deutschlandkarte guckt, der obere linke Oberschenkel, ungefähr die, dass man es einordnen kann.
In der Mitte, Mitte, ungefähr. Naja, eher ein bisschen in. Ja.
Mein Oberkörper ist ein bisschen länger als der der meisten Menschen. Okay. Vielleicht kommt das hin in etwa. Ungefähr 11.000 Einwohner.
Mhm. Also die Großgemeinde, aber mein Dorf nur 2.000.
Guck, wie deine Augen gleich aufgehen.
Mhm.
Du hast schon eine gewisse Art von Lokalpatriotismus oder eher nicht?
Ja, es fällt mir immer schwer, das zu sagen. Ja, ich habe da halt sehr, sehr viele unglückliche Jahre auch gehabt und ich konnte eigentlich nicht schnell genug da wegkommen. Und damit möchte ich natürlich den Ort gar nicht klein machen, aber es ist schon krass, wenn ich da jetzt zurückkomme und ich meine in den 80ern und 90ern, ne, wie jeder kleine deutsche Ort gab's eine Dönerbude, ein Solarium, eine Post, eine Videothek und da ist einfach nichts mehr. Und das ist schon, finde ich, ganz schön gloomy und trüb, wenn man da dann durch die Hauptstraße fährt.
Die Kneipe noch.
Und die Kneipe, die Speckmaus gibt's noch.
Die Speckmaus?
Ja.
Und saßen in der Speckmaus auch die Väter deiner Freunde und Freundinnen und Mitschüler? So war das so, der Stammtisch, wo eben auch Lokalpolitik gemacht wurde und wo entschieden wurde, welches Thema wichtig ist und wer was wie bewertet wird?
Oh, ich glaube, das ist eher im Gambrinus gewesen. Das war eine Gaststätte, aber meine Eltern, die waren immer montags mit befreundeten Eltern beim Sport. Und die sind danach dann nochmal in der Speckmaus eingekehrt. Und meine Schwester und ich haben dann irgendwann in der Speckmaus angerufen, weil wir angeblich gehört haben, wie jemand einbrechen möchte. Und dann mussten unsere Eltern dann leider nach Hause kommen.
Die Speckmaus.
Da gehen tatsächlich, also Leute, mit denen ich Abi gemacht habe, die gehen jetzt in die Speckmaus. Ich war, glaube ich.
Und zwar nicht ironisch.
Da unten ist halt nichts ironisch. Das muss man halt auch sagen.
Ja. Und was gibt es in kleinen Orten? Es gibt einen Weihnachtsmarkt.
Ja.
Es gibt eine Zeltkirmes dort.
Ja.
Und ein Straßenmusikfest im Ortsteil Kleeberg. Gab es das damals auch schon, als du...
Straßenmusikfest?
Ja. Aber die Zeltkirmes scheint es schon gegeben zu haben.
Also das hieß bei uns Zeltdisco und das war natürlich dann vom Hessischen Rundfunk organisiert. Da kamen dann die lokalen RadiomoderatorInnen und haben dann da aufgelegt. HR3 Zeltdisco.
Eva Briegel, ja. Die Sängerin von Juli, die müsste mit dir, das ist ein Jahrgang und die ist da auch, glaube ich, aufgewachsen, oder?
Genau. Eva und ich waren in der 2. Klasse zusammen, aber nicht, weil ich damals auf Mädchen stand, sondern weil die besseren Barbies hatte. Zwei Wochen habe ich es durchgehalten.
8 Barbies und Skipper und einen Ken.
Das weißt du noch, ne? War das von unserem letzten Gespräch oder habe ich das? Weiß ich nicht. Okay, vielleicht hast du es auch aus meinem Buch. Das kann auch sein.
Vielleicht auch das.
Ja.
Aber das ist schon, wo ich so denke, da denkt man nicht in erster Linie, ist mein Sohn homosexuell, sondern ist mein Sohn zu verwöhnt? 8 Barbies?
Ja gut, das waren ja auch nicht immer neue Puppen. Das waren ja auch teilweise von irgendeinem Flohmarkt irgendwelche Puppen.
Flohmarkt? Seid ihr auf Flohmärkte gegangen als Familie? Das glaube ich nicht.
Na, die gab's da halt dann so. Die wurden ja dann teilweise von der Kirche organisiert oder von der Schule oder so.
Das heißt, du hast mit Secondhand Barbies gespielt?
Ich glaube,
ja. Das glaubst du selbst nicht. Du hast von deiner lustigen Tante mit dem brennenden Pferd wahrscheinlich jedes Mal, wenn ihr euch gesehen habt, weil sie dich so gerne mochte und weil sie schon dachte, der Jochen, dem muss ich keinen Fußball schenken. Der freut sich über eine Barbie viel mehr.
Also ich habe ja letztens meine Mutter nochmal gefragt und habe gesagt, sag mal, das kann doch nicht sein. Ich hatte eben diese Menge an Barbies. Ich habe mir mit 10 eine Zapfpuppe gewünscht. Weißt du noch, was eine Zapfpuppe ist?
Nein.
Also Zapf war die Firma, ich glaube, die gibt's gar nicht mehr, aber das war eben eine Puppe mit langen Haaren in einem kleinen, also sah aus wie ein kleines Mädchen, so wie so ein 4-jähriges Mädchen, keine Ahnung, mit einem weichen Stoffkörper, Wattekörper, wie auch immer, und aber halt dann hart, Plastik, Gliedmaßen. Und die habe ich mir gewünscht und war wahnsinnig stolz drauf und habe ihr die Haare gewaschen, gekämmt, geflochten und so weiter und so fort. Und ich finde dieses Bild nicht mehr. Es gibt ein Bild, wo ich mit all meinen Klassenkameraden und Klassenkameradinnen um den Kuchentisch stehe, mit dieser Puppe, so stolz. Und meine Mutter, als ich sie fragte, das kann doch nicht sein, dass du nie gedacht hast, dass ich schwul bin. Nö, kam mir nicht in den Sinn. Also lag das einfach daran, dass einfach Homosexualität damals nicht so besprochen war? Oder wie kann das? Oder hat sich einfach selbst irgendwie was in die Faust gelogen?
Und würdest du nicht wiederum, wenn du jetzt dieses Gespräch hören würdest und weil ein Junge sich eine Puppe wünscht und ich daraus schlussfolgere, dass er doch homosexuell sein muss, würdest du da nicht sagen, oh Leute.
Ja, da, okay, super, danke. Danke, dass du mich in diese Falle gelockt hast.
Ich habe dich nicht in eine Falle gelockt. Nee. Ich habe nur gerade gedacht, das wäre das Erste, das war das Erste, wo du gegenhalten würdest. Du hast recht und du hast Unrecht. Also es ist, oder wer bin ich, das zu beurteilen, aber so
wir
ist
reden
das
ja
Leben.
Aber wir reden ja auch von einer anderen Zeit. Ich glaube, heutzutage würde ich es nicht mehr unbedingt so empfinden, aber damals in den 80ern hätte ich es, glaube ich, schon irgendwie so empfunden. Und ich weiß aber noch, dass ich meinem Patensohn und seiner Schwester vor ein paar Jahren ein Überraschungsei für Jungs und für Mädchen mitgebracht habe und dass ich damals von der Mutter meines Patensohnes aber richtig einen Einlauf bekommen habe, wie ich denn als schwuler Mann so in Gendern denken könnte. Da hat sie natürlich auch absolut recht. Also danke, dass wir drüber gesprochen haben. Es ist ja auch eine aufklärende Serie, Sendung.
Nein, und es geht mir auch wirklich nicht. Also ich finde es deswegen, jetzt ist es eher ein zufälliges Beispiel, das hier so vorbeigeflattert kommt und ja auch gleich wieder wegflattert. Also dir kann man nun wirklich nicht vorwerfen, dass du in Stereotypen denkst oder so. Allein dieses Buch, das du geschrieben hast, das wir auch nachher nochmal erwähnen, zeigt ja auch, öffnet deine Gedanken, wie das damals war, als Kind, als Jugendlicher. Du sprichst mit einer Psychologin, die dieses Buch auch mitschreibt. Du gibst Tipps, du nennst Anlaufstellen, weil es für dich damals extrem schwierig war, eben. Mhm. Und das deutest du auch an. Und das ist ja auch nicht falsch. Das kann auch, glaube ich, jede und jeder nachvollziehen. Die Role Models damals fehlten. Es gab nicht diese Art von Öffentlichkeit. Und wie sehr man Social Media auch verteufelt oder die Digitalisierung und auch zu Recht verurteilt, auf jeden Fall wird es so sein, dass irgendwo in Angola oder in Salzgitter in irgendeinem kleinen Zimmer ein Kind sitzt, das 11 ist oder 14 oder 8 und denkt, ach, guck mal, da ist noch jemand, der genauso denkt oder fühlt wie ich. Und das ist schon gut. Und das hattest du nicht. Und klar, haben Jungs haben Baggergeschenke gekriegt und nicht Barbies.
Genau, es geht vielleicht auch nicht einfach nur um die Puppen, sondern es geht natürlich um das große Ganze. Und ich habe halt mich immer mehr für Sachen interessiert, die stereotypisch eher Mädchen zugeschrieben werden oder vielleicht auch Homosexuellen. Und deswegen habe ich mich einfach gewundert, dass da einfach niemals diese Idee vielleicht aufkam.
Nee. Und was ich auch gerade gedacht habe, ist, dass es so einen Denkfehler gibt, glaube ich, bei vielen Eltern, die denken, sie fördern etwas. Wenn ich dem Jungen jetzt eine Puppe schenke, weil er sich die wünscht, dann wird der noch schwul.
Ja, und das ist natürlich.
Und das ist ja völliger Quatsch. Genau. Ne? Das ist so, beobachte dein Kind. Ich war jetzt neulich, ich muss es jetzt etwas abstrahieren, um auch niemanden in Verlegenheit zu bringen, wobei es eine ganz einfache Beobachtung war hier in meiner Nachbarschaft. Da ist ein Junge, der ist jetzt 4, glaube ich, und machte mir die Tür auf und das ist so ein Baustellengucker. Mhm. Das ist schon auch so ein Autotyp-Erkenner. Mhm. Und dann machte er mir die Tür auf und sah aus wie Ariel, die Meerjungfrau. Hatte so ein Tütü in so glitzernd blauen Meeresfarben. Und wir haben es überhaupt nicht thematisiert. Er hat sich nicht vorgestellt neu oder ich bin hier im Spiel oder so und ich habe ihn nicht gefragt. Und die Mutter stand daneben, hielt so die Tür auf und sagte, und holst du ein Paket ab oder so? Also keiner von uns hat es thematisiert und ich habe einfach, als die Tür wieder zu war, gedacht, genau so wünsche ich es mir. Ja. Genau so wünsche ich es mir. Ob der das Tütü übermorgen verbrennt oder sich ein zweites kauft, ob er es verschenkt, ob er es gut findet oder irgendwann mal ein Foto von sich sieht und sagt, das hatte ich an, wie komisch. Das ist mir total egal. Wichtig ist, dass man den Kindern diese Möglichkeit lässt, finde ich, sich zu finden irgendwie, ne? Das alles auszuprobieren.
Und ich glaube eben, gerade wenn man jetzt auch politisch auf die USA guckt, also deswegen wird ja auch immer gesagt, wir sind so heteronormativ aufgewachsen, ja? Also ich hatte keine Role Models und trotzdem bin ich schwul geworden. Und trotzdem wird aber in Amerika gerade irgendwie von den Republikanern gesagt, wenn die einmal zu einer Dragshow gehen, dann möchten die auf einmal alle schwul werden oder trans. Also das ist, so funktioniert es einfach nicht.
Nein.
Ja.
So nicht.
So nicht.
So, weißt du, was jetzt kommt?
Nee.
Seasons of Love.
Oh.
Original Broadway Cast. Cast of Rent.
Ja, da habe ich eine schöne Geschichte dazu.
Also, wenn ich eins nicht bin, dann Musical erfahren. Mhm. Genau. Aber die Geschichte würde ich gerne hören. Und den Song hören wir dann auch.
Wollen wir es nicht danach hören?
Na gut, na los.
Super.
Der Moderator und Podcaster und Schauspieler Jochen Schropp ist heute hier zu Gast. Und wir holen uns jetzt die Geschichte zum gerade gehörten Song ab.
Ja, also Musicals, finde ich, haben ja in Deutschland nicht den Stellenwert, den sie eigentlich haben sollten. Denn es gibt einfach so tolle Geschichten und so tolle Musik. Wir kennen hier natürlich auch für viele Menschen tolle Musicals. Die
ganz Hamburg lebt von Musicals seit wie viel tausend Jahren?
Genau, aber es ist halt meistens Disney oder es sind halt meistens diese Mainstream-Geschichten. Und es gibt aber eben auch Musicals, die ja vielleicht anfangen, am Off-Broadway irgendwie zu brillieren und dann eben groß werden. Und Rent ist eine solche Sensation. Und ich muss sagen, mit mein glücklichstes Jahr war einfach mein Highschool-Jahr in Amerika. Es ist manchmal so ein bisschen komisch, finde ich, wenn Menschen so sagen, ach, das war damals aber wirklich mein schönstes Jahr. Aber ich durfte halt einfach so sein, wie ich bin. Und ich
dich kannte auch niemand, das ist ja das Tolle. Du kommst da irgendwo hin und ja, niemand weiß, wer du bist.
Du kannst dich, ich finde das auch immer schwierig, wenn Leute dann sagen, ich konnte mich da neu erfinden.
Das verstehe ich auch nicht.
Das, weil nee, das du bist nicht halt so, wie du bist. Ja, genau. Aber ich bin halt in Deutschland, bin ich eine Zeit lang gehänselt worden oder gemobbt worden. Und das waren eben drei unterschiedliche Jungsgruppen, die auch nicht zusammengehörten. Also es war jetzt auch nicht so, dass man sagen konnte, die haben sich abgesprochen, sondern die hatten sich auf mich eingeschossen, weil ich wohl schwul wirkte. Und das endete alles in einer Geschichte, wo ich im Freibad war und von einer Jungsgruppe quasi abgegriffen wurde, die so taten, als seien sie meine Freunde und die mich so lange unter Wasser getunkt haben, dass ich gedacht habe, ich ertrinke. Und das war für mich...
Getan haben, als seien sie deine Freunde nach außen, damit dir niemand zu Hilfe eilt. Ne?
Genau.
Das ist das Perfide daran.
Genau. Und ab dem Moment hat sich eigentlich mein kompletter Sommer, ne, Sommerferien, man fährt ins Freibad mit seinen Freunden und Freundinnen, man geht ins Kino, man verbringt Zeit miteinander. Und ich habe eigentlich immer nur geguckt, wo könnte mir eine Falle gestellt werden, wo könnte ich angreifbar sein, und habe eigentlich den Rest meines Sommerurlaubs alleine verbracht oder eben nur mit ausgewählten Menschen. Und es war einfach schlimm. Und dann bin ich nach Amerika gekommen und dachte irgendwie, boah, mal gucken, wie das auf so einer Highschool ist, weil man kennt das aus diesen ganzen Filmen, dass es da dann die Sportler gibt und die gehen dann, was weiß ich, gegen die queeren Menschen oder gegen die Drama-Nerds. Ich war ein Drama-Nerd. Und es ist aber ganz, ganz anders gekommen. Und das Schöne war, dass ich an der Highschool in Amerika mit offenen Armen empfangen wurde, weil ich eben die amerikanische Kultur auch kannte. Ich komme eben aus einer Gegend in Hessen, wo es sehr viele Kasernen gab. Das heißt, wir hatten immer sehr viel Kontakt mit Amerikanerinnen und Amerikanern. Und ich konnte Theater spielen. Ich habe für die Schülerzeitung geschrieben. Ich habe im Chor gesungen. Ich habe da in Kalifornien statewide Competitions mitgemacht. Und es war einfach toll. Und ich habe mich zum ersten Mal verliebt in meinen besten Freund. Und wir haben dann auch ein halbes Jahr eine geheime Beziehung geführt. Und es war einfach wunderbar. Und dann habe ich eben auch gemerkt, okay, da sind andere Menschen, ich war damals nicht geoutet, also nur James und ich wussten das, aber als ich dann eben das kommende Jahr meine Sommerferien wieder in Amerika verbracht habe, in dieser Stadt, wo ich gelebt habe, da waren Leute auf einmal dann eben schon out, die hatten ihr Coming Out, die sind auf irgendwelche Colleges gegangen, die hatten damals auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften und... Es gab eben Rent, das Musical, was gerade rauskam, 96, 97 von Jonathan Larson. Und wenn du mit Musical-Leuten zusammenhängst, dann hören die das 24 Stunden. Und es ging mir so auf den Wecker. Und ich wusste überhaupt nicht, was singen die da, was ist das? Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich kann mich jetzt die nächsten 4 Wochen noch ärgern oder ich kaufe mir diese CD und setze mich mit der Thematik, da geht es eben auch um Freundschaften in New York, setze ich mich da mit auseinander. Und das habe ich getan und bin dann damals, glaube ich, insgesamt, also ich glaube, das Musical kam raus in London, ich bin das Wochenende drauf nach London geflogen, habe mir das angeguckt und habe es insgesamt, glaube ich, sechs, sieben oder acht Mal gesehen in New York oder in London und deswegen bedeutet mir das so viel.
Punktlandung.
Danke.
Hervorragend. Bevor ich sterbe, möchte ich noch einmal mit einem James zusammen sein. Ich nehme aber auch einen John, weil ich finde, es ist toll, über sein eigenes Leben zu sprechen und zu sagen, ja, das war, als ich mit James zusammen war. Das finde ich gut. Und wenn mal irgendwann nichts mehr laufen sollte, dann kannst du immer noch als, ich weiß, dass du das schrecklich findest, ich habe es dir als WhatsApp geschickt, aber du siehst einfach eins zu eins aus, finde ich, in manchen Momenten wie Travis.
Wie Kelce. Heißt
der? Der Freund von Taylor Swift.
Ja, Travis Kelce.
Kelce.
Ja.
Travis Kelce. Ich sage immer nur Travis, ich kannte seinen Nachnamen nicht. Es ist Wahnsinn, welche Ähnlichkeit.
Ich wünschte, ich wäre so muskulös und sportlich wie er.
Aber es ist schon, das ist schon eine extreme. Findest du nicht auch, dass es eine ziemliche Ähnlichkeit ist?
Ich glaube, es sind die Augen. Ich weiß, woher du kommst. Früher war es Richard Gere, als ich jünger war.
Oh, holy shit.
Lustigerweise, so mit 20.
Also, das ist ja ein Leben. Aber gut, also wir feiern jetzt Bergfest. Wir sind auf der Hälfte unseres Gesprächs und spielen jetzt. Die Geschichte müssen wir uns dann halt später abholen. Britney Spears. One more time.
Ja, viel Spaß.
Radio 1. Hörbar Brust.
Radio 1, die Hörbar Rust, hörbar@radio1.de ist unsere E-Mail-Adresse. Jochen Schropp ist unser Gast, Moderator, Schauspieler und er schuldet uns noch die Geschichte zu Hit Me Baby One More Time von Britney Spears. Wo steht dieser Song in deinem Leben oder für was?
Ich würde gerne von dir eigentlich wissen, wie stehst du zu Britney Spears?
Ich habe mir vor anderthalb Jahren auf Mallorca die rechte Kniescheibe zerstört, weil ich Britney Spears Messertanz mit Karotten nachgespielt habe. Das Reel an sich sieht wirklich sehr gut aus. Ich finde, dass ich gut tanze.
Aber mit den Messern.
Ich bin ganz zum Schluss, es geht nur um die letzte Sekunde. Ich bin aufgekommen auf dem rechten Knie, weil das gehörte zu meiner Performance. Aha. Und da war aber so ein kleiner Stein. Da bin ich voll rein. Aha. Und diese Schmerzen spüre ich heute noch. Es war sozusagen die Strafe Gottes, dass ich mich über Britney Spears lustig gemacht habe. Denn das ist es eigentlich. Ich empfinde für Britney Spears so gut wie gar nichts. Also ich kann das, dieses Phänomen beobachten und ich weiß, ich werde nie jemanden treffen von Angesicht zu Angesicht, der mir sagen kann, was ist da eigentlich los? Ist sie zu Recht entmündigt worden eine Zeit lang? Wie sieht es seelisch in ihr aus? Ich kann das nicht sagen. Es gab diese Fälle, diese Ausfälle, es gab diese Skandale. Man konnte ihr Leben so gut beobachten und das wurde alles genau an die Presse und an die Medien gegeben und man meinte, sich da ein Bild machen zu können. Und dann habe ich ganz lange nichts gehört. Dann gab es diese Bewegung, dass die Vormundschaft von ihrem Vater weggeht. Das fand ich sehr beeindruckend, dass sich da so viele Leute zusammengeschlossen haben, um da immer und immer wieder zu protestieren. Und dann sah ich eben diese Videos. Ich sah die Videos einer Frau, einer zweifachen Mutter, ob das jetzt eine Rolle spielt, weiß ich gar nicht so genau, die sich permanent filmt und in komischen Klamotten irgendwie sich sexuell oder rhythmisch oder weiß ich nicht, irgendwie komisch vor der Kamera bewegt. Das finde ich eigenartig.
Sie ist einfach, wir haben dabei zugesehen, wie ein junger Mensch, eine junge Künstlerin über Jahre emotional missbraucht und von einer Industrie ausgebeutet wurde. Und dann wurde sie irgendwann entmündigt, dann musste sie ja auftreten, immer noch, also sie wurde quasi von ihrem Vater und von der Plattenfirma, von den Leuten, die halt für sie verantwortlich waren, gezwungen, weiter zu arbeiten. Und ich glaube, das hat die einfach richtig fertig gemacht.
Das glaube ich gerne. Ja. Ich habe mich nicht genug für sie interessiert, um da dran geblieben zu sein. Also wir alle haben diese Fotos gesehen und mit Kevin Federline und diese komische kurze Ehe und Annullierung und dann irgendwie also ein bisschen was kriegst du ja mit, ob du nun willst oder nicht. Ich kann mir kein Bild machen und ich glaube, es gibt sehr viele Fälle. Ich denke auch an Paris Hilton, ich denke an ganz viele junge Frauen, die Wege gegangen sind. Danach gab es Dokus über ihr Leben, manche haben es geschafft, andere nicht. Was denkst du, wo diese Frau steht, die da mit den Messern getanzt hat in so einem komischen Top und permanent mit schlechten Extensions, sehr exhibitionistisch, nicht auf so eine selbstbestimmte gute Art, sondern auf so eine verzweifelte, wirre Art
irgendwie. Ich glaube, für sie ist es eine Selbstbestimmung und eine Freiheit, aber ich glaube, wahrscheinlich ist sie wahnsinnig stark medikamentiert immer noch und ich glaube, dass sie definitiv einen psychischen Schaden, also was steht mir zu, das zu urteilen?
Nee, das geht jetzt nur auf dieser Ebene, auf der man das mutmaßt.
Ich glaube, dass einfach sehr, sehr viel passiert ist in ihrem Leben und sie kriegt das, glaube ich, einfach nicht mehr hin und sie wird es wahrscheinlich auch nie mehr hinkriegen, aber um jetzt nochmal auf
das Lied zu kommen. Du hast die Frage gestellt.
Nee, du hast absolut recht. Aber also eben dieses Lied, Hit Me Baby One More Time, das war ihr Durchbruch. In Amerika war sie schon bekannt. Sie hat als Kind eben schon bei diversen Disney-Shows mitgemacht. Und da habe ich auch letztens nochmal eine Dokumentation gesehen, wie eben diese ganzen Kinderstars, auch wie die behandelt wurden und was da für ein Druck ausgeübt wurde. Und dieses Lied aber habe ich das erste Mal in England gehört, als ich da die Schauspielschule besucht habe. Das war in Deutschland noch gar nicht bekannt. Und ich hatte damals ein Casting bei MTV. Und ich glaube, jeder damals wollte zu MTV oder zu Viva. Und ich habe eben dieses Lied damals anmoderiert. So, das war das eine. Dann bin ich nach Hause gekommen zu meinen Eltern, habe ja damals noch bei meinen Eltern gelebt, wenn ich eben nicht in England studiert habe. Und meine Schwester hat ein Au-pair-Jahr gemacht in Amerika und kam wieder zurück. Und es gab an dem Abend eine Party, eine Welcome-Back-Party. Und ich komme irgendwann nach Hause und Klingelsturm und keiner macht die Tür auf. Und wir haben eben so ein typisches 80er-Jahre-Haus, wo sehr viel Glaswände und Fassaden sind und so. Und ich gucke irgendwie durchs Fenster. Und Freunde meiner Schwester inklusive meines Vaters stehen im Esszimmer und im Wohnzimmer, das war alles offen, oben ohne auf den Tischen.
What?
Und zu tanzen zu Britney Spears' Hit Me Baby One More Time. Und mein Vater hat dieses Lied geliebt. Und mein Vater lebt ja leider nicht mehr, ist an Krebs verstorben, war einfach ich war ein Papakind. Das ist einfach ein wunderbarer Mensch, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe, sehr viele Persönlichkeitsmerkmale übernommen habe. Und der hat dieses Lied geliebt. Und deswegen bedeutet mir das so viel. Und als ich damals bei X-Factor angefangen habe zu moderieren, hatten wir eine Gruppe, da war ja Till Brönner war dabei, Sarah Connor, hatten wir ein Kennenlernabendessen und jeder sollte ein Lied mitbringen. So, Till Brönner natürlich als Jazz-Trompeter hat natürlich irgendwas Tolles mitgebracht, Sarah Connor hat auch irgendein Lied mitgebracht, was weiß ich, von irgendeinem Wahnsinnsmusiker und ich brachte eben Britney Spears' Hit Me Baby One More Time und habe mir aber schon Gedanken darüber gemacht, weil Britney Spears damals eben auch noch eine selbstbestimmte Künstlerin war, angeblich am Anfang und ich habe gedacht, genau so jemand suchen wir doch, wir suchen eine junge Frau oder einen jungen Mann, der eine Vision hat als Künstler oder Künstlerin. Und im Endeffekt habe ich aber die Geschichte meines Vaters erzählt und das fanden die natürlich viel bewegender. Und deswegen ist das für mich ein Lied, das würde ich mir jetzt gar nicht mehr so oft anhören. Ich bin jetzt gar nicht so, dass ich da total losgroove, aber es hat eben mehrere Bedeutungen für mich und meinen Lebensweg.
Und schon sliden wir zum nächsten Song. Oliver Tank. Mhm. Last night I heard everything in slow motion, was ein toller Titel ist, ein wirklich toller Titel ist.
Ist auch ein toller Künstler, finde ich.
Willst du uns dazu noch irgendwas sagen oder reicht es, das Lied zu hören?
Ist ein Song, den ich mit meiner ersten großen Liebe aus Australien verbinde.
James?
Nein, Mark. Und meiner ersten großen Liebe dann quasi, mit der ich dann auch eine Beziehung geführt habe.
Entschuldige.
Mark lebt auch noch in Berlin, ist damals wegen uns nach Berlin gezogen. Und das war ein Song, den...
Wegen uns?
Wegen mir und ihm.
Ach so, okay.
Und das war ein Song, den Australien benutzt hat für eine Marriage Equality Geschichte, also für die Ehe für alle. Und da gibt's einen wunderschönen Spot, den Sie bei YouTube finden können. Und Oliver Tank hat sein Lied zur Verfügung gestellt. Und ich finde es ein wunderschönes Lied.
Mein heutiger Gast Jochen Schropp hat sehr viele Charaktereigenschaften seines Vaters übernommen. Da wir seinen Vater aber gar nicht kennen, muss er ihn uns jetzt vorstellen. Er war Lehrer, ne?
Mhm.
Und das habe ich aus deinem Buch Queer as Fuck, heißt das Buch. Er entsprach nicht dem typischen Männerbild, dem vorherrschenden Männerbild, den damals vorherrschenden Männerbild. Und da habe ich mir jetzt ein Zitat rausgeschrieben. das richtig ein bisschen wehtut, obwohl es schnell nachvollziehbar ist und viele wissen, was gemeint ist. Mein Vater entsprach nicht unbedingt dem typischen Männlichkeitsbild. Er nahm mich gerne in den Arm und kochte und putzte zu Hause ganz selbstverständlich. Nur diese zwei Sätze, die sind ja im Grunde, also er hatte einen Beruf und trotzdem brachte er sich auch in den Haushalt ein. Und schon diese zwei Sätze sind so, er entsprach nicht dem Bild, er machte dies und das. Also das sind eigentlich so selbstverständliche Sachen, wo man sagt, okay, und auch, dass er dich in den Arm nahm, entsprach offenbar nicht dem, was du beobachtet hast bei deinen Freundinnen und Freunden.
Ja.
Ich will jetzt natürlich, da muss ich gar keine Lanze brechen, das ist klar, es gibt da draußen sehr viele tolle Väter. Also die
absolut
genau das tun und die noch darüber hinaus und die wahrscheinlich sehr häufig das Gefühl haben, dass sie, wenn heute über Männlichkeit und toxische Männlichkeit gesprochen wird, dass sie über einen Kamm geschoren werden und dass sie denken, was denn, was ist denn mit uns? Wir sind auch alleinerziehend oder getrennt erziehend und wir tun auch alles für unsere Kinder und so weiter, ja. Ich würde mir einfach wünschen, dass diese Männer ein bisschen lauter sind, dass die sich nicht einfach permanent mit in einen Topf geworfen fühlen, zu Unrecht. Denn ich verstehe, mir würde es auch so gehen, aber begehrt bitte auf. Also sagt, dass ihr anders seid, denn genau das würde dieser ganzen Bewegung nämlich auch helfen.
Mhm. Ja, ja. Wenn man durch Berlin läuft, sieht man solche Männer die ganze Zeit, die ganz, ganz liebevoll mit ihren Kindern umgehen. Aber ich glaube, für mich war das damals so, wenn ich auf Kindergeburtstagen war, die fingen ja dann meist nach der Schule an, also gegen 13:30 ist man danach zu dem Geburtstagskind nach Hause gefahren, es gab was zu essen, man hat gespielt, es gab Kuchen. Irgendwann kamen die Familienväter nach Hause und es war eben kein liebevolles, ich bin jetzt auch Teil des Kindergeburtstages, sondern es war eben sehr oft ein, wo ist mein Essen, mach mir ein Bier auf. Das hört sich jetzt so despektierlich an, aber es war einfach die Realität und ich habe dann sofort Bauchschmerzen bekommen und habe meine Mutter angerufen und habe mich abholen lassen, weil ich das nicht ertragen habe, diese Art der Männlichkeit. Und mein Vater war eben anders. Mein Vater hat Fragen gestellt. Mein Vater hat uns neugierig und offen und tolerant erzogen und hat eben nicht gesagt, so hast du dein Leben zu leben, sondern er hat uns Freiheiten gelassen. Und ich glaube, das ist was, was ich sehr an ihm schätze. Und er war gesellig und er war lustig. Ich meine, der war Bio- und Chemielehrer und wurde jedes Jahr an seiner Schule zum beliebtesten Lehrer gewählt.
Oh wow, das ist bei den Fächern, also da muss, das sagt sehr viel über seinen Charakter
aus. Ja, und ich bekomme heute noch von Schülerinnen und Schülern, die damals bei ihm in der Schule waren oder die Abi bei ihm gemacht haben, Nachrichten und dass sie mir gerne mitteilen wollen, wie wichtig und besonders mein Vater für sie war. Und das ist schön.
Das ist sehr, sehr schön.
Ja.
Und wenn du jetzt sagst, dass du das schlecht aushalten konntest und dich dann hast abholen lassen. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, ich hätte nicht erwartet, dass ich Eltern generell, auch Mütter haben halt ne, den Laden, den Bums am Laufen gehalten. Mhm. Hier ist noch Fanta, hier ist noch genau. Kinderbowle, hier ist noch Huch, hier hat sich jemand übergeben, das machen wir weg, das ist nicht schlimm, hier ist noch Nougat oder so. Die waren nicht Teil des Kindergeburtstags, die waren die Ausrichterinnen und die Väter waren auch nicht Teil, das hätte ich auch, glaube ich, nicht erwartet. Aber das, was du beschreibst, hat so ein bisschen was zu tun mit einer, klingt jetzt ein bisschen groß formuliert, aber mit einer gewissen möglichen Bedrohung nur dahingehend, ja, dass es jetzt gleich Ärger geben könnte. Ne? Da liegt ja was in der Luft, seid nicht so laut oder so. Weil letztendlich, was ist es? Dich hat ja nicht gestört, dass der Vater nicht mit euch gespielt hat. Dich hat wahrscheinlich auch nicht mal gestört, dass der eine Suppe gegessen hat oder ein Bier trinken wollte. Mm-mm. Sondern es geht da laut, da ist ja was. Da
es war
ist
was, was ich mir nicht erklären
genau
konnte.
Da ist was und da ist was, was man beobachtet oder womit man einfach nicht klarkommt, weil es einen verletzt, weil es was mit einer lauten Stimme, einer Absolutheit, vielleicht mit einer Art von Bedrohung zu tun haben könnte. Weiß ich nicht, so habe ich es empfunden.
Absolut. Und es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Es hat sich teilweise auch so in mein Berufsleben mit eingespielt, dass wenn ich den klassischen alten weißen Mann irgendwie als meinen Vorgesetzten oder als Person hatte, mit der ich irgendwas besprechen musste, dann war mir das immer unheimlich. Und es hat sehr lange gebraucht und ich glaube, ich musste erstmal zu mir finden und bis ich dann auch den Mund aufgemacht habe, oder was heißt den Mund? Man muss ja den Mund da nicht aufmachen, aber dass ich einfach meinen Mann gestanden habe, dass ich quasi dann auch zu bestimmten Themen oder wie über Themen gesprochen wurde, dann eben auch eine Grenze gesetzt habe oder ja gesagt habe, dass ich das so nicht möchte.
Das muss man generell lernen als Mensch.
Ja, ja, ja.
Ne? Diese, und das müssen wir auch noch lernen, selbst wenn wir es in anderen Parts schon geschafft haben. Also dieses Grenzen ziehen oder Nein sagen oder so, das machen Generationen, die nach uns kommen, irgendwie selbstverständlicher. Mhm. Da wünsche ich mir eher, dass es auch eine Flexibilität in die andere Richtung mal wieder geht. Ne? Mhm. Dass nicht ständig nur überall, ich stoß ständig auf Grenzen und ich habe das Gefühl, hey, das hier soll ja auch ein bisschen ein Flow sein. Das soll ja hier auch um Austausch gehen. Ne? Ich respektiere zwar, wenn Leute sagen, okay, ich weiß genau, was ich will und was ich nicht will, aber ich habe das Gefühl, sowas kann auch zu einem Staccato führen, dass man sich nicht mehr miteinander fortbewegen kann. Und das wäre wirklich sehr schade.
Ich glaube, ich habe mich halt sehr oft in die Ecke gedrängt gefühlt dadurch und wusste nicht so genau, wie ich mich verhalten soll. Bin dann vielleicht auch manchmal zu forsch gegen jemanden gegangen. Und ich glaube, ich musste Diplomatie lernen und verstehen, was der andere eigentlich will, ohne es persönlich zu nehmen. Ich glaube, ich habe sehr viel persönlich genommen früher, was ich mittlerweile einfach nicht mehr tue.
Ach, wie lernt man das nicht zu tun oder wie verlernt man das?
Naja, dass man eben auch versucht, die Perspektive der anderen Person zu sehen und eben auch zu sagen, okay, die Person kann ja so und so auf mich zukommen, aber meine Reaktion suche ich mir ja aus. Das gelingt mir natürlich nicht immer, besonders in Situationen, wo man sich in die Ecke gedrängt und gestresst fühlt, aber dass man einfach eben, keine Ahnung, bis 10 zählt oder den Schritt zurückgeht und eben auch merkt, diese ganzen Emotionen, die hochkommen, das sind eigentlich nur chemische Abläufe, die in deinem Gehirn stattfinden, und wenn ich nicht drauf reagiere, wenn ich das jetzt gar nicht erstmal zu einem Problem werden lasse, dann fahre ich auch relativ schnell wieder runter. Aber ich bin auch ein impulsiver Mensch und ja, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann liebe ich das natürlich auch, in diese Emotion reinzugehen. Aber das macht natürlich die Situation nicht unbedingt besser.
Wie hat denn dein Vater, der ja auch ein alter weißer Mann war oder zumindest ein erwachsener weißer Mann, also wir wissen, was hinter dieser Formulierung steht, ich glaube, es gibt auch nicht weiße Arschlöcher und so, ne?
Ja, ja.
Also, wie hat er denn darauf reagiert, als klar war, oder vielleicht müssen wir, wir machen jetzt einen ganz natürlichen Cut und dann reden wir über das Outing, was mir auch wichtig ist, weil du das auch zum Thema deines Buches gemacht hast und weil wir in der Anmoderation ja auch schon gesagt haben, ne, wie wichtig es ist, dass Leute wissen, vielleicht auch noch heute, was passieren könnte oder wie sie sich orientieren oder wo sie auch Hilfe finden. Dann hören wir jetzt erstmal Musik. Katy Perry, Teenage Dream. Was sagen wir denn dazu?
Ich habe mal ihren Stylisten gedatet eine Zeit lang. Und durfte sie dann auch kennenlernen. Ich muss sagen, ich liebe ihre Musik von damals. Also ich liebe mittlerweile einfach fröhliche Musik. Musik, die mich antreibt, die mir Spaß macht. Und ich liebe dieses Lied. Ich liebe nicht unbedingt Katy Perry.
Fröhliche Musik. Ich liebe Jochen Schropp. Ich liebe fröhliche Musik.
Ja. Jetzt geht die Party richtig los. Ja, ja, gut. Fröhliche Musik. Du bist wirklich so blöd. Also wirklich so gemein.
Ja, okay. Ja. Gut,
gut, wir hören jetzt dieses Lied. Danke.
Genau, nimm es nicht persönlich, okay? Nee. Der Moderator und Schauspieler Jochen Schropp ist heute hier zu Gast. Er hat vor 2,5 Jahren, ne, kommt hin, Queer as Fuck, Selbstbestimmung, Sex und Sichtbarkeit und warum ihr nicht so tolerant seid, wie ihr denkt. So, und in diesem Buch beschreibst du auch dein eigenes Coming Out, wie es war. Auch die Irritation eben, die du als Mensch spürst, als kleiner Mensch, als junger Mensch, in dem Moment, wo du dich unterscheidest, nicht wiederfindest, in anderen abgrenzt. Also das hat man ja sowieso. Und das war, ist es auch die Klammer, die will ich noch schnell schließen. Unser Gespräch ging los mit Laboum. Ob es mir nicht so ging, dass ich in irgendjemanden da verknallt war, ne? War ich nicht. Aber mir ist aufgefallen, Sophie Marceau ist einfach ein komplett anderer Typ Mädchen gewesen als ich. Es gab nicht so viele Filme, in denen Mädchen eine prägende Hauptrolle gespielt haben, in dem Sinne. Das heißt, wenn es welche gab, versuchte man sich immer mit denen zu identifizieren. Und mir ging es so, dass ich dann eher auf die Unterschiede aufmerksam wurde. Also ich wusste, ich
wie
sah
warst
dann.
Warst du denn als junges Mädchen?
Ich kann mich nicht so richtig, also als kleines Mädchen, ich war auch, ich war auch nicht, wie alt war ich denn, als Laboum kam, 10 oder so. Ich glaube, ich war ein sehr freundliches, das über sich selbst zu sagen. Ne?
Warst du selbstbewusst?
Weiß ich nicht.
Okay.
Das weiß ich nicht.
Beliebt?
Ja, ich war beliebt. Das
dann
stimmt.
Warst du sicherlich auch selbstbewusst, könnte ich mir vorstellen.
Ja, aber ich kenne auch diese Spitzen, wenn plötzlich eine Freundin was mit der anderen Freundin macht, die man hat, und plötzlich, und man selbst steht da und denkt so, au, aui. Also ich glaube nicht, dass ich, also ich bin jetzt selbstbewusst. Oder sagen wir mal so, Selbstbewusstsein ist ja auch so eine Sache, die in unserem Sprachgebrauch mit Selbstsicherheit gleichgesetzt wird. Mhm. Ne? Und dieses Selbstbewusstsein, ich finde, es ist schwierig, das zu sagen, da man ja permanent in seinem eigenen Kopf steckt. Klar, klar. Also ja, selbstbewusst war ich, aber ich hatte Ängste, ich fühlte mich auch unzureichend in vielerlei Hinsicht und so. Ne? Okay. Also ich will nur sagen, mir ist neulich wieder bewusst geworden, dass es für meine Generation, Jahrgang 67, es gab nicht so viele Frauenfiguren oder Mädchenfiguren für die Identifikation, Stichwort. Wie, ne? Also du als queere Person oder als schwuler Junge hast die auch gesucht, ohne es zu wissen. Mhm. Ich habe sie nicht gesucht, sondern wir haben andere Filme geguckt und es war selbstverständlich, dass die Frauen oder Mädchen da Nebenrollen hatten. Wir sind in, also nur die Vorstellung, dass zum Beispiel diese ganzen Terence Hill und Bud Spencer Filme, ja, von denen es 2000 gab, ja, da war ich immer, ich habe die geliebt. Ich war da mit einem Freund von mir und wir haben uns die alle angeguckt. Und dass es da keine Frauen gab, das war einfach selbstverständlich. Oder dass die einfach nur, dass die das Objekt der Begierde waren und vielleicht mal in so einer Zwischenszene durchs Bild liefen oder so, ne? Und das finde ich schon interessant bei der Vorstellung, dass man das gedanklich einmal umdreht. Die Vorstellung, dass Generationen junger Männer sozialisiert worden wären durch Filme wie Grüne Tomaten oder Honey und Nanny finden einen Floh. Oder so. Also, ja, dass
oder
Männer,
Barbie.
Oder dass Männer sozialisiert worden wären und das hätte, sorry, es gab damals eben nur Frauenfilme. Tut mir leid. Also, ne?
Und die habe ich natürlich alle geliebt. Das waren genau die Filme, die ich geliebt habe. Grüne Tomaten habe ich geliebt, Magnolien aus Stahl. Diese ganzen Sachen fand ich natürlich großartig. Doris Day habe ich geliebt. Meine Gastmutter in Amerika sah aus wie Doris Day. Hieß Jennifer, aber ich habe sie gerne Doris genannt. Ja.
Und Rock Hudson, die zwei zusammen, überhaupt, ja. Sprechen wir jetzt mal über dein Coming Out. Du hast als Junge eben, du hast mit Puppen gespielt, hast du ja eben schon gesagt, was nicht unbedingt irgendwas heißen muss, vielleicht für deine Generation, ja, nein, vielleicht. Aber irgendwann hast du es eben festgestellt, ihr seid regelmäßig, habt ihr Urlaub gemacht auf einer holländischen Nordseeinsel. Mhm. Und dort schreibst du auch in dem Buch, hast du, das ist jetzt natürlich so der Rückschluss auf dein Leben zurückschauend, aber offenbar gab es da dieses erste Aha-Erlebnis.
Ja, ich habe das natürlich damals überhaupt nicht kapiert. Also wir waren am FKK-Strand, weil das der schönere Strand war, wie meine Eltern sagten. Und ja, keine Ahnung, wenn ich dann irgendwie zum Pinkeln in die Dünen gerannt bin, frage ich mich auch, warum bin ich nicht ins Meer, aber ich bin in die Dünen gerannt, vielleicht auch, weil es, wie ich dann später checkte, da war ich aber wirklich sehr, sehr viel älter. Das muss der Schwulenstrand gewesen sein oder der Teil des Strandes, wo sich eben nackte Männer gesund haben. Und die habe ich mir angeguckt. Und es hatte aber nichts Sexuelles. Also weil ich wollte das damals in meinen offenen Brief schreiben und ich habe den vorher an Sarah Kuttner geschickt, mit der ich damals einfach Zeit verbracht hatte. Und dann meinte die, das kannst du da nicht reinbringen. Das gibt sofort Kopfkino bei den Lesern und Leserinnen und du kannst dich da nicht erklären.
Dein offener Brief, was ist das für ein offener Brief?
Achso, entschuldige, das war eigentlich mein Coming Out. Also ich habe einen offenen Brief geschrieben, es ist ja immer, wenn jemand homosexuell ist in der Branche, ist es ein offenes Geheimnis. Die meisten Leute wissen es, bei mir wussten es alle, auch die JournalistInnen wussten es. Und es wird aber eben nicht drüber geschrieben, weil das eben der Schutz der Privatsphäre ist. Und ich wurde aber sehr oft zu irgendwelchen Interviews angefragt oder wurde gefragt, ob ich mich nicht in der und der Zeitschrift outen möchte. Und ich wollte das einfach nicht, weil ich Angst hatte, dass ich es nicht so machen kann, wie ich es möchte. Dass ich nicht meine Geschichte erzählen kann, sondern dass ich durch die Gesprächsführung in eine Art, ja, Gespräch verwickelt werde, was ich nicht mehr in der Hand habe.
Warum muss man seine Geschichte erzählen?
Muss man heutzutage gar nicht mehr.
Okay.
Aber ich habe das 2018 gemacht und auch wenn sich das noch gar nicht so lang anfühlt, war das eine Zeit, wo es in Social Media noch nicht so wirklich thematisiert wurde, wo es einfach nicht so viele queere Menschen gab. Und ich habe mich auch mal gefragt, warum soll ich das machen? Und irgendjemand, der mir nahesteht, hat mich im richtigen Zeitpunkt darauf angesprochen und hat gesagt, warum sprichst du über alles Mögliche, aber nicht über deine Homosexualität? Du könntest so vielen Menschen ein Vorbild sein oder Leuten helfen mit deiner Geschichte. Und da hat es dann bei mir angefangen zu rattern. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich schon kein Interview geben möchte, dann setze ich mich einfach hin und schreib jetzt das runter, was mir am Herzen liegt. Und das war dann im Endeffekt der offene Brief.
Ah, und wo wurde der veröffentlicht?
Der wurde dann im Stern veröffentlicht, weil es mir wichtig war, dass es in einer Zeitschrift passiert, die eben auch Menschen lesen, die vielleicht mit Homosexualität normalerweise nicht so viel zu tun haben.
Ich gucke hier gerade in meinen Unterlagen, um herauszufinden, wie lange das her ist. Es gab doch diese Aktion mit 100
Act Out,
184 queere Personen, Künstler, Künstlerinnen. Das war im SZ-Magazin im Februar 2021. Auch noch nicht lange her.
Ja, und das hat ja ganz, ganz viel verändert. Ja. Also es gab ja auch diese erste queere oder schwule Serie All You Need, wo alle Hauptdarsteller straight sind. Also die sind alle heterosexuell, spielen aber vier queere Persönlichkeiten, was ich total in Ordnung finde. Ich will als queerer Mann ja auch Homosexuelle spielen. Nur wenn eine erste queere Serie, die so viel Impact hat und so wichtig ist für uns, dann eben von Männern gespielt wird, die vielleicht die Pressearbeit gar nicht so leisten können wie Menschen, die eben als homosexuelle Jungs aufgewachsen sind, dann sieht man, wie wichtig es war, dass es eben dieses Act-Out gab.
Wie hat deine Mutter reagiert?
Meine Mutter hat sich angegriffen gefühlt, weil ein Artikel rauskam, in dem irgendwie stand, dass ich eine schwierige Jugend hatte, weil meine Eltern das nicht akzeptiert oder respektiert haben oder toleriert haben, was natürlich absoluter Quatsch war. Was ich nicht wusste war, was ich nicht bedacht habe, wenn eine Zeitschrift rauskommt an einem Mittwoch, dann liegt sie am Dienstag schon in allen Redaktionen und dann wird natürlich schon über das Thema, was am nächsten Tag dann eben groß in der Zeitschrift publik gemacht wird, dann schon geschrieben. Und dann wurden da halt teilweise irgendwelche Kleinigkeiten rausgepickt. Genau. Und das war mir so nicht bewusst. Aber ehrlich gesagt muss ich auch sagen, es haben sich viele Leute auf den Schlips getreten gefühlt wegen irgendwas. Meine damalige Schauspielagentur, die mir vom Coming-out abgeraten hatte, hat mich gemieden. Ich habe die dann irgendwann mal drauf angesprochen und habe gesagt, aber ihr habt mir doch davon abgeraten. Also ich meine, dann own it. Also ich finde einfach, wenn man gewisse Ratschläge gibt, dann muss man auch dazu stehen. Oder man muss später sich auch eingestehen, das war vielleicht damals nicht so cool, wir hätten es anders ausdrücken müssen, weil sie wollten natürlich alle nur mein Bestes.
Und dein Vater?
War ja leider nicht mehr am Leben.
Ach, der war schon gestorben.
Ja, mein Vater ist 2007 schon verstorben. Also der hat mein Coming Out natürlich in der Familie noch mitbekommen.
Naja, das meine ich. Wie hat er reagiert? Ja.
Sehr offen, sehr tolerant. Es war nur einmal so, dass ich hatte ältere Freunde und wir waren immer in Frankfurt in der Disco und die kamen aber aus dem Spessart, also noch weiter weg. Und dann hab ich entweder mal bei denen geschlafen nach den Clubbesuchen oder die bei mir. Und die haben ein Wochenende bei mir verbracht und meine Eltern waren bei meiner Großmutter und kamen früher zurück als gedacht. Und einer dieser Jungs war sehr feminin und hieß René, aber wurde liebevoll Renate genannt, einen Kosmetiker. Und der flog eben die Treppe runter, also schwebte die Treppe runter und sagte, Herr Schropp, Sie wollte ich ja immer schon mal kennenlernen.
Oh Gott, Gott sei Dank hat er kennenlernen gesagt.
Und da hat mein Vater mich dann abends irgendwie kurz vorm Schlafengehen nochmal besucht in meinem Zimmer und meinte so, aber so wirst du nicht. Und das fand ich natürlich damals richtig kacke, aber er wollte mich natürlich schützen, weil er wusste, wie schwer es ein schwuler Mann haben kann. Und es ist wirklich so, sobald du dich outest, wird ganz viel von außen, ob die Leute sich das bewusst machen oder nicht.
Hineinprojiziert wahrscheinlich.
Genau, ne? Und negativ. Ach, ja, dass du damals, als wir diese Serie zusammen gedreht hast, du konntest ja weder fangen noch werfen, da wusste ich eigentlich gleich, dass du schwul bist.
Okay.
Es wird halt sehr schnell und häufig, wenn man ein Coming-out hat, alles Negative aufs Schwulsein projiziert. Also dann wird dir von einem Produzenten gesagt, als wir die Serie gedreht haben, du konntest ja weder werfen noch fangen, da hätte ich mir das eigentlich denken müssen. Oder also natürlich existieren Stereotypen aus einem bestimmten Grund, das verstehe ich auch und ich bin auch Stereotyp in vieler Art und Weise, aber ich finde es halt schwierig, wenn dann immer das Negative rausgekramt wird. Du bist zu emotional, du bist zu modisch, du bist zu dies, du bist zu das, keine Ahnung, du bist zu woke.
Und wenn man es sich vergegenwärtigt, ist es ja auch so, dass viele dieser Eigenschaften oder Adjektive auf sehr viele Menschen zutreffen.
Total.
Ja, also es gibt sehr, sehr viele extrem heteronormative Männer, die modisch sind
wann
oder die
das
sehr emotional sind.
Wann fing das an mit der Metrosexualität? Wann war das?
Was heißt das denn eigentlich?
Nee, aber ich meine, gut, das war ja der Inbegriff des heterosexuellen Mannes wie David Beckham, der sich auf einmal pflegt, der, keine
und
Ahnung.
Und Fingernägel lackierte, ne? Hatte der nicht auch irgendwie, glaube ich, dass der damals auch schon so zwei, drei dunkle Fingernägel hatte oder hat sich geklemmt, ich weiß es nicht.
Yeah. Ja. Aber ja, da fing es ja dann an, so zu verschwimmen und dass man gar nicht mehr. Und heutzutage, ich finde es ja auch toll. Ich habe ja ein zweites Zuhause in Kapstadt und da sind gerade die jungen Menschen sind teilweise also viel offener und man kann gar nicht, ja, was die Mode angeht, das verschwimmt alles so. Das finde ich eigentlich total schön.
auf der einen Seite stehen die Personen, die in welchem Alter auch immer eine Orientierung vielleicht suchen, so wer bin ich, wie wir das alle tun in einem bestimmten Alter und dann nie mehr aufhören damit im Zweifel. Und das muss nicht unbedingt bedeuten, wenn sich ein Mädchen zu einem Mädchen hingezogen fühlt, dass es bisexuell ist oder lesbisch ist, aber vielleicht eben doch. Und umgekehrt auch. Und all das, dieses ganze große, große Spektrum, das lebbar ist, ja, das ist mal die eine Sache. Manche wissen es sehr genau, andere brauchen Zeit, um es zu finden, sich zu orientieren. Auf der anderen Seite stehen klassischerweise Eltern und Angehörige, die möglicherweise auch eine Ahnung haben, die möglicherweise, Verdacht klingt zu negativ, sondern einfach, ich bin ziemlich sicher, dass es sehr viele Eltern gibt, die denken, ich bin damit total, Hauptsache das Kind ist glücklich, aber was können wir tun? Denn es ist ja auch oft so eine Generationensache, ne? Du denkst, du bist gute Eltern, du bist gute Erwachsene, wenn du sagst, hey komm, sprich mit mir, ich habe übrigens früher auch ganz wilde Sachen gemacht und Cannabis geraucht und habe nach ABBA getanzt oder so und du denkst, okay, nee, mit dir kann ich darüber überhaupt gar nicht sprechen. Ich skizziere dieses Szenario nur deswegen, weil du in dem Buch auch kurz schreibst, dass dein Direktor zum Beispiel, dein Schuldirektor, als du dich geoutet hattest, eigentlich finde ich einen ziemlich guten Move gemacht hat. Er ist auf dich zugegangen und hat gesagt, hier, wenn es irgendwas gibt, ne, jederzeit, du kannst jederzeit zu mir kommen, mit mir sprechen.
Und ich habe es als übergriffig empfunden.
Du hast es als übergriffig empfunden. Also wie könntest du jetzt im Rahmen dieses Gespräches, gibt es irgendetwas, das du rausgeben kannst an vermeintlich erwachsene Menschen, wie sie eine solche Situation, wenn sie das Gefühl haben, sie möchten jemandem helfen, sie möchten ihn unterstützen in seiner Menschwerdung, in seiner Findung, wie sollte man sich am besten verhalten, um eben nicht übergriffig zu sein und nicht cool zu spielen, aber...
Genau, und ich glaube, das waren die Sachen, die ich damals so empfunden habe. Ich habe das Gefühl gehabt, er will so kumpelig sein und ich kenne ihn überhaupt nicht. Und das fand ich halt in dem Sinne übergriffig. Ich glaube, man muss schon eine Sensibilität und eine Empfindsamkeit mitbringen. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen, aber ich kann einfach sagen, also lieber man ist übergriffig und man...
Finde ich auch.
Ja, und man gibt aber vor, interessiert, tolerant und unterstützend zu sein. Also und das dann eben auch zu leben, weil ich eben das Gefühl hatte, und ich glaube, das war das, was meine Mutter damals gemeint hat und angekreidet hat, dass meine Mutter halt über den schwulen Metzger immer nur geflüstert hat und dass ich immer das Gefühl hatte, Homosexualität ist dann schon was, da flüstert man halt nur drüber. Und wenn man da ganz normal mit umgeht, glaube ich, und eben dem Kind oder dem Jugendlichen Unterstützung zusagt, dann ist das schon großartig.
Und dieses es riskieren, übergriffig zu sein. Also ich finde, das Wort übergriffig ist schon kein neutrales Wort mehr, sondern es ist schon die negative Landung einer Handlung. Aber ich möchte immer wieder, und ich kassiere auch die Schelte dafür, versprochen, ihr da draußen. Aber bevor ihr euch zu sehr zurückzieht und bestimmte Dinge nicht tut oder bestimmte Sachen nicht fragt oder bestimmte Hilfen nicht anbietet, riskiert es lieber.
Seid mutig.
Es ist vor allen Dingen, es ist ja auch ein Interessiertsein. Ob das Gegenüber das dann zu Recht oder zu Unrecht als übergriffig empfindet, ja, das muss man dann verhandeln. Und das wird die Person dann möglicherweise auch aushalten. Also auch wirklich mal aushalten, ja, dann ist so eine Aktion vielleicht übergriffig. Es geht ja nicht darum, dass man sich davon nicht erholt, ja.
Ja, vielleicht sollte man eher Fragen stellen, als drauf loszureden, weil man sich da vielleicht auch verheddern kann. Und ich glaube, wäre es mir damals wirklich schlecht gegangen und hätte ich damals seine Hilfe gebraucht, wäre ich froh gewesen zu wissen, dass ich mich an ihn wenden kann.
Das ist doch eine gute Aussage. Ja. Okay. So, jetzt haben wir noch einen Gesprächspart gleich, der eingehakt wird rechts und links von zwei Songs. Und der eine kommt von Jessie Ware, Free Yourself. Warum dieses Lied?
Ach, weil Jessie Ware in der queeren Community mittlerweile einen wahnsinnig hohen Stellenwert hat. Ich finde, sie ist eine fantastische Künstlerin aus Großbritannien und ich durfte sie letzten Sommer live erleben. Und das Gefühl in dieser Menschenmenge, das transportiert sich jetzt vielleicht auch ein bisschen über die Lautsprecher.
Radio 1, die Hörbar Rust. Das hier ist der letzte Part des Gesprächs, wenn Sie jetzt erst einschalten. Jochen Schropp, der Moderator und Schauspieler, ist heute und Podcaster hier zu Gast. Sie können sich dieses Gespräch aber noch als Podcast anhören über die ARD Audiothek, über Radio 1, über YouTube, über all die glücklichen und unglücklichen Podcast-Plattformen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall als Rausschmeißer noch über dein aktuelles Projekt sprechen, Big Brother. Ich bekenne, ich habe die erste Staffel verschlungen.
Ja.
Hast du noch im Kopf, wann die lief?
Ich glaube, das muss das Jahr 2000 gewesen sein.
102 Tage dauerte die erste Staffel und ich habe sie geguckt im Jahr 2000. Ich habe das geliebt mit Jürgen Slatko und
der kam erst später.
Wie hieß denn dieser Checker, der mit den, der dann auch, der einen, ach, der Vater von Jenny
Alex?
Elvers.
Alex Jülich.
Wie komisch, dass man sich sowas merkt. Ich habe das geliebt. Ich fand das auch wirklich ein extrem interessantes Sozialexperiment, weil die Leute noch nicht wussten, ich im Übrigen auch nicht. Also jetzt rückblickend kann ich nur sagen, wie interessant das war, weil Leute natürlich dachten, ja, ich die Kameras, das kriege ich schon irgendwie hin und dann bin ich mal so und ich gebe mich so. Und ich glaube, das haben alle ganz schön lange unterschätzt, wahrscheinlich sogar noch in der zweiten Staffel, die meine ich nämlich auch noch gesehen zu haben, dass man denkt, man kann das irgendwie zu seinen eigenen Gunsten drehen und beeinflussen. Ich glaube, das ist nicht ganz so einfach gewesen, vielleicht für die kommenden Staffeln schon, ich weiß es nicht.
Naja, also ich glaube, also was ich an Big Brother schätze und auch an Promi Big Brother, was ich ja auch moderiere, ist, dass wir einen Livestream haben. Das heißt, wir sind eigentlich das transparenteste Reality-Format, was es bei uns gibt, und deswegen können wir und wollen wir auch nicht Sachen im Nachhinein verändern oder Geschichten quasi
drehen oder beeinflussen oder so?
Genau. Wie heißt denn das Wort? Moment.
Manipulieren.
Dankeschön. Genau. Und ich glaube, das ist ja mittlerweile einfach so, dass wenn man sich Reality-Formate anguckt oder wenn danach die ProtagonistInnen Interviews geben, dass sie sagen, ich bin da völlig falsch dargestellt worden, das ist dann immer schwer nachzuvollziehen. Aber ich glaube, für eine gute Geschichte oder für eine gute Wendung wird eben manipuliert. Das ist bei uns nicht der Fall. Und deswegen finde ich Big Brother eben so spannend, und weil es eben auch über eine so lange Zeit ist. Also wenn andere Menschen in Reality-Formate gehen, dann wird da mal 2 Wochen gedreht oder dann gibt es eben auch Momente, da ist dann ein Kamerateam dabei und dann wiederum nicht. Aber bei uns, wir haben natürlich so viele Kameras, bei uns kann man sich das 24 Stunden reinziehen, und es gibt wirklich Leute, die haben einfach Zeit und die lassen das im Hintergrund einfach laufen und leben
Ach,
dann diese 50.
Quatsch.
Ja, wir haben einen Livestream.
Das ist mit Livestream gemeint.
Ja.
Du kannst 24, wie lange läuft so eine Staffel?
50 Tage läuft die aktuelle Staffel.
Mein lieber Scholli.
Letztes Jahr 100 Tage. Und ich muss sagen, wenn man dann wirklich involviert ist, dann ist das magisch, dann ist das fantastisch. Und wenn man natürlich auch merkt, wie eine Person da reinzieht, ich bekomme ja auch die Casting-Videos gezeigt und habe dann vielleicht auch erst schon mal ein Bild von einer Person und denke mir, okay, die wird so und so reagieren, oder er sagt ja von sich, er ist der selbstbewusste Macker. Ja, dann ist er aber auf einmal verliebt in eine der Mitbewohnerinnen und ist dann so klein mit Hut. Und das ist schon faszinierend. Man muss sich natürlich die Zeit nehmen. Wir sind ja jeden Tag live, beziehungsweise unsere Show montags bis freitags, 7:15 bei 6. Aber man kann sich eben 24 Stunden angucken, und die Zeit muss man sich natürlich auch nehmen.
Ja, es gibt ja inzwischen extrem viele Reality-Formate.
Ja.
Es ist ja inzwischen eine Berufsgattung. Ich versuche es ganz wertneutral zu sagen. Ich möchte es wirklich so stehen lassen. Interessant, einfach anderen beim Leben zuzuschauen. Wahrscheinlich war es nie anders, nur dass es sonst sich immer auf Fiktion bezog und jetzt ist es mehr oder weniger echt. Was fällt dir gerade ein?
Nein, ich will einfach noch sagen, weil ich meine, das habe ich dir ja bei unserem Kennenlernen erzählt, dass ich ein großer Fan von dir war, als du deine Call-In-Show bei Premiere hattest.
Ja, stimmt, das ist lange
her. Und Premiere hatte eben damals eigentlich noch den Vorgänger von Big Brother. Bei MTV gab es The Real Life und Premiere hat damals gemacht Das wahre Leben. Und das habe ich mir letztens wieder angeguckt. Das gibt's auch noch auf YouTube. Du kannst dir das angucken, und es ist fantastisch, weil diese Menschen sind so toll gecastet worden, und es geht im Endeffekt über genau dasselbe, über das wir jetzt auch diskutieren. Es geht um Ausländerfeindlichkeit, es geht um Homosexualität, natürlich im Rahmen, ich glaube, das war 97 oder 98, wo man dann natürlich noch ganz anders drauf geguckt hat, aber die leben in Berlin in der Torstraße in einem Loft, lief auf Premiere, wie gesagt, und ich fand das ganz, ganz toll.
Gibt's alles nicht mehr. Premiere gibt's nicht mehr. Mein ganzer Lebenslauf. Nichts davon gibt's mehr. Nicht den
aber
Radiosender,
noch,
aber mich
schön?
Gibt es noch. Eben. I'm still standing. Wir gehen raus mit Elton John.
Ja.
Nein, wir gehen nicht raus mit Elton John. Also, Jochen Schropp, Big Brother und dann wahrscheinlich auch im Herbst oder wann Promi Big Brother. Kommt das dann auch wieder?
Das kommt auch wieder, ja.
Das läuft jetzt schon ein paar Tage, aber wer jetzt den Einstieg verpasst hat, kann es sich wie wo angucken.
Also alle Folgen gibt es natürlich auf Join. Es gibt Tageszusammenfassungen von dem, was in dem Haus passiert. Und dann jeden Abend montags bis freitags um 7:15 auf Six in wechselnden Moderationsduos, unter anderem auch mit mir. Und da beleuchten wir dann alles, was im Haus so passiert.
Genau. Alles. Dann beleuchten wir alles, was im Haus so passiert. So, Sie
das
können
ist von
sich
Licht aus zu Licht an.
Ja, okay. Genau. Gut, das war's. Das war's mit uns beiden. Wir gehen raus mit Ariana Grande. Yes and. Möchtest du dazu noch was sagen?
Also ich glaube, wenn man meinen musikalischen Geschmack und meine Persönlichkeit in ein Lied fassen möchte, dann ist es das Lied. Ich bin auch ein Optimist. Mein Glas ist immer halb voll. Deshalb immer lieber Yes als No. Und dieses Lied bringt mich immer zum Tanzen.
Vielen Dank. Das hat sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du zu Gast warst in der Hörbar, lieber Jochen.
Danke. Dir auch. Tschüss.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.